DW Menschen und Märkte.
Chinas Immobilienmarkt geht offenbar die Puste aus. Die EU-Finanzminister und Italiens Reformpläne. Die Bundeskartellwächter und der Benzinpreis. Der Vatikan, seine Bank und ihre neue Offenheit. Und der Börsenhandel am Tag des Halbfinals. Sind die Börsianer überhaupt bei der Sache? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Beim Besuch der Bundeskanzlerin in China ist viel die Rede von wirtschaftlichen Chancen. Deutsche Unternehmen schließen Milliardenverträge ab und hoffen auf das Wachstum der asiatischen Überflieger. Die KP nährt diese Hoffnungen und verspricht ein stetes Wirtschaftswachstum von 7,5%. Aber ist China wirklich so stabil? Skeptische Beobachter weisen auf einen Immobilienmarkt hin, der ihnen gefährlich überhitzt erscheint. Markus Rimmele mit Einzelheiten.
Ein Wald von Wohntürmen, jeder 20 Stockwerke hoch. Wer wissen will, warum China 60% des Betons der Welt verbraucht und 60% aller neuen Aufzüge einbaut, der bekommt hier am Stadtrand von Hangzhou im Osten des Landes eine Antwort. Dutzende, hunderte nagelneue Gebäude reihen sich aneinander. Doch etwas stimmt hier nicht. Blinde Fenster, leere Ladenlokale, keine Menschen. Die meisten Wohnungen hier haben Leute aus Wenzhou und anderen umliegenden Städten gekauft, als Anlage, sagt der Immobilienmakler Xu Meijun. Die wohnen hier selber gar nicht. Die meisten vermieten die auch nicht. Die haben sie noch nicht mal ausgebaut. Da gibt es weder Türen noch ein Klo. Die kann man gar nicht vermieten. 30% der Wohnungen in diesem Neubaugebiet im Nordosten der Stadt seien belegt, sagt er. In manchen Türmen 50%, mehr nicht. Wohnungen sind eine beliebte Geldanlage in China. Kein Wunder, jahrelang kletterten die Immobilienpreise immer höher, um bis zu 20% im Jahr. Das war fast wie ein Naturgesetz. Immer neue Bauprojekte stillten den Hunger der Investoren. Heute ist klar, in vielen Städten wurde und wird am tatsächlichen Bedarf vorbeigebaut. 2013 allein wurde in Hangzhou Bauland im Wert von 130 Milliarden Yuan verkauft, 16 Milliarden Euro, ein neuer Rekord, sagt der Immobilienexperte Ding Ziengang. Mehr als 10 Großbauprojekte werden hier Geld verlieren. Der Immobilienmarkt in Hangzhou hat ein ernstes Problem. Die Anleger sind vorsichtig geworden, kaufen weniger. Der Markt steht auf der Kippe. Die Immobilienpreise beginnen zu fallen, in Hangzhou im Juni um mehr als 2%. Von 100 untersuchten Städten im ganzen Land melden 71 sinkende Preise. Dass eine Korrektur bevorsteht, glauben die meisten Beobachter. Unklar ist nur, wie heftig sie wird. Die großen Metropolen Shanghai, Peking, Guangzhou und Shenzhen gelten als relativ immun. Hier herrsche echter Wohnungsbedarf, sagt der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke.
Währenddessen sie Riesenprobleme haben in Gansu, in Shanxi oder diesen Zentralprovinzen wie Hunan, wo die Bürgermeister einfach wirklich wildwestmäßig drauf losgebaut haben und jetzt die Leute eben nicht reinziehen, es ist Überkapazitäten da und der Sektor wird bröckeln, ganz klar. Aber eben wo in China wird er bröckeln und da wird es dann auch der Wirtschaft wehtun.
Wie stark eine Immobilienkrise der Wirtschaft wehtun würde, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein großer Teil der Bauprojekte ist durch Kredite von Schattenbanken finanziert, also kaum regulierten Firmen, die Geld auch an risikoreiche Kreditnehmer verleihen. Sollten diese ihre Kredite nicht mehr bedienen, könnte das Schattenbankensystem kollabieren. Ein Übergreifen auf die staatlichen Geschäftsbanken wäre unvermeidlich. Chinas Regierung könnte eine umfassende Bankenkrise vermutlich abwenden, doch der Kreditfluss käme ins Stocken, das Wirtschaftswachstum würde stark absinken. Um das zu verhindern, müsse das Land schnell umsteuern, warnen Ökonomen und weniger bauen. Die Kommunalregierungen aber, die sich zu einem großen Teil über Immobilienprojekte finanzieren, verkaufen trotzdem weiter Bauland. Wenn die Regierungen damit weitermachen, pumpen wir die Blase immer weiter auf, sagt der Finanzjournalist Yu Fenhui. Das Risiko wächst. Am Ende steht eine Wirtschaftskrise. Das ist die einzige Möglichkeit. Mit einem wirtschaftlichen Kollaps Chinas im Fall einer Immobilienkrise rechnet kaum jemand. Doch das offizielle Wachstumsziel von 7,5% dürfte dann in weite Ferne rücken.
Aus Shanghai, Markus Rimmele. In der zweiten Hälfte des Jahres hat Italien die EU-Ratspräsidentschaft inne. Rom will das Wachstum zu Hause ankurbeln und verspricht Reformen. Schön, sagen da die EU-Finanzminister. Aber Ministerpräsident Renzi fordert auch mehr Flexibilität beim Stabilitäts- und Wachstumspakt, also mehr Zeit beim Sparen. Ach nee, sagen da die Finanzminister. Heute haben sie sich mit der italienischen Position genauer auseinandergesetzt.
Am Ende bemühten sich alle um ein geschlossenes Bild nach außen. Wirtschaftswachstum stand im Mittelpunkt der Diskussion beim Treffen der europäischen Finanzminister und wie mehr davon zu erreichen ist. Die italienische Präsidentschaft hat dieses Wachstumsprogramm. Für mehr Wachstum müssen wir drei Instrumente zusammenbringen. Eine Vertiefung des europäischen Binnenmarkts, mehr Investitionen und mehr Strukturreformen. Diese Dinge wirken zusammen, so der italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan. Das F-Wort nahm er dagegen nicht in den Mund. Sein Chef, der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi, fordert seit Wochen mehr Flexibilität im Stabilitäts- und Wachstumspakt für den Euro. Länder, die Strukturreformen anschieben, müssten mehr Zeit bekommen, um ihre Schulden zurückzufahren. Konkret will Renzi die Kosten für den Aufbau des superschnellen Internets aus den Staatsausgaben herausrechnen, kündigte er an. Finanzminister Padoan dagegen vertrat in Brüssel die strenge Linie.
From the point of view of the budget impact, spending is spending, period. And I guess that's a fact, that's an accounting fact.
Mit Blick auf den Staatshaushalt seien Ausgaben eben gleich Ausgaben, kein Unterschied. Das sei eine Tatsache, Punkt. Damit liegt er auf einer Linie mit seinem deutschen Kollegen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hält die Diskussion um mehr Flexibilität im Stabilitäts- und Wachstumspakt für überflüssig.
Sie ist eine falsche Debatte. Das, was wir nun mühsam erreicht haben, würden wir wirklich gefährden, wenn wir diese Debatte fortsetzen würden.
Auf Nachfrage wird er dann ironisch. Schon bisher werde der Spielraum der Stabilitätsregeln ausreichend genutzt.
Wenn ich mein Gedächtnis ganz stark anstrengen würde, würden mir Staaten einfallen, die nicht sich darüber beklagen können, dass sie nicht schon öfters Verlängerungen bekommen haben nach den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts.
So hat die EU-Kommission Frankreich bereits zweimal Aufschub gewährt, um die jährliche Neuverschuldung unter 3% zu drücken. Sanierung der Staatshaushalte plus Wirtschaftsreformen, diese Botschaft wiederholt Schäuble immer wieder. Und sein italienischer Kollege kehrt gerne die Gemeinsamkeiten mit Deutschland heraus. Neue Schulden sind für Pier Carlo Padoan nicht die Lösung.
If we would like to see more investment, then we have to make the investment environment more friendly.
Wenn wir mehr Investitionen haben wollen, müssen wir das Investitionsklima verbessern. Das heißt, wir müssen Hindernisse beseitigen, die Verwaltung und das Justizsystem vereinfachen. Sein Land gehe jedenfalls mit gutem Beispiel voran. Die italienische Regierung sei dabei, ein ambitioniertes Reformprogramm auf den Weg zu bringen. Wolfgang Landmesser, Brüssel.
Heute hat das Bundeskartellamt seinen Jahresbericht 2013 vorgestellt. Andreas Mund, der oberste Kartellwächter, informierte über wichtige Verfahren des vergangenen Jahres. Und besonders hat er darüber gesprochen, was viele Autofahrer brennend interessiert. Birgit Becker hat sich das angehört.
Verbraucher können viel Geld sparen, wenn sie ihre Marktmacht auch nutzen. Verbunden mit diesem Appell präsentierte Andreas Mund sichtlich zufrieden die erste Zwischenbilanz für sein jüngstes Projekt. Bis zu 20 Cent pro Liter können Verbraucher sparen, wenn sie die günstigste Tankstelle in ihrer Umgebung erwischen. Im Frühjahr hat das Bundeskartellamt die Benzinpreise in Köln und Leipzig genauer beobachtet. Dort lagen die Benzinpreise innerhalb eines Tages so weit auseinander. Seit September hat jeder vierte Verbraucher die Benzinpreise verglichen. Deutlich mehr junge Autofahrer und deutlich mehr Männer nutzen die Apps von mehr als 20 Verbraucherportalen. Nach den ersten Monaten könne man beobachten, so Mund, dass sich die Preisgestaltung der Tankstellen verändert habe. Es gebe keinen speziellen Wochentag mehr, an dem die Preise besonders hoch lägen, sondern jeden Abend ab 20 Uhr erhöhen erst die großen Mineralölkonzerne die Preise und bis kurz vor Mitternacht ziehen die kleineren nach. Wenn Autofahrer ihre Marktmacht auch tatsächlich nutzten, so der Präsident des Bundeskartellamts, könnte die gesamte Volkswirtschaft kräftig sparen. Aufs Jahr gerechnet machen 1,5 Cent pro Liter mehr an der Zapfsäule 1 Milliarde Euro Zusatzkosten aus. Und die müssten alle zahlen, nicht nur die Autofahrer.
Birgit Becker. Noch ein Bericht. Und der ist sogar noch spannender. Die Vatikanbank IOR hat nämlich ihren Geschäftsbericht vorgelegt. Darauf haben viele Vatikankritiker mit Spannung gewartet. Jan-Christoph Kitzler hat sich den einmal angesehen und dabei erfahren, wie weit der Papst bei der Reform des einst skandalgeschüttelten Geldhauses gekommen ist.
Jede normale Bank wäre stolz, wenn sie Kunden hinzugewinnt. Das Vatikanische Istituto per le Opere di Religione, kurz JOR, berichtet heute von einem ganz anderen Erfolg. 2091 Konten wurden seit Beginn des Reformprozesses vor etwas mehr als anderthalb Jahren geschlossen. Inzwischen hat die Bank rund 3.500 Kunden weniger. Jahrelang galt das Geldinstitut als Offshore-Paradies mitten in Europa. Immer wieder gab es Skandale und Berichte über Geldwäsche in großem Stil. Schon unter Benedikt dem 16. hatten die Reformen begonnen. Unter Franziskus nehmen diese Reformen nun Fahrt auf. Morgen sollen Teile der Reform der päpstlichen Finanzverwaltung verkündet werden. Es wird vermutet, dass das JOR einen Teil seiner Zuständigkeiten abgeben muss. Auch deshalb wird der bisherige Chef des JOR, der deutsche Ernst von Freiberg, nach nur anderthalb Jahren seinen Hut nehmen. Nachfolger soll der Franzose Jean-Baptiste de François werden. Das JOR will sich künftig auf seine Aufgaben konzentrieren, Finanzdienstleistungen für kirchliche Einrichtungen, Priester und Vatikanangestellte sowie am Heiligen Stuhl akkreditierte Botschafter. Der Papst kann sich auch aus einem anderen Grund über den heutigen Bericht freuen. Im Geschäftsjahr 2013 überwies das JOR 54 Millionen Euro an den Heiligen Stuhl.
Aus Rom Jan-Christoph Kitzler. Heute ist es soweit. Heute beginnt bei der Weltmeisterschaft in Brasilien das Halbfinale und mit dabei Deutschland. Da geht es gegen die Gastgeber, die zwar ersatzgeschwächt antreten müssen und wir auf der anderen Seite, aber das, was sage ich, das wissen sie doch längst selbst. Was sie aber vielleicht nicht wissen, mit Oliver Roth arbeitet ein deutscher Ex-Profi-Fußballer an der Börse. Jan Plate wollte wissen, ob er denn überhaupt noch den Kopf frei hat für sowas Profanes wie Geld, wo es in Brasilien doch jetzt um alles geht. Und wie erleben seine Kollegen diesen Tag? Wie ist die Stimmung auf dem Parkett nur wenige Stunden vor dem Anpfiff?
Während einer Fußball-Weltmeisterschaft herrscht immer eine ganz besondere Stimmung im Frankfurter Börsensaal. Deutschland-Flaggen werden aufgehängt, Glücksbringer aufgestellt und das Fußballfieber herrscht.
Also das eine ist pure Freude. Dennoch, Arbeit geht immer vor. Wir sind schon konzentriert hier bei der Sache. Dennoch verfolgen wir natürlich mit großem Interesse die Fußball-Weltmeisterschaft und ich bin völlig begeistert von den Spielen.
Und natürlich ist der Börsianer Oliver Roth auch sehr gespannt auf das Spiel Deutschland-Brasilien. Der ehemalige Fußballprofi weiß, wovon er spricht.
Ich denke, das wird eine enge Kiste, aber so gute Chancen wie jetzt hatten wir noch nie, wirklich gegen Brasilien mal zu bestehen. Ich denke, ein knappes 2-1.
Die meisten auf dem Parkett gehen davon aus, dass Deutschland gegen Brasilien gewinnt. Und natürlich werden auch Wetten abgeschlossen.
Also Wetten gibt es an der Börse immer, das war schon immer so. Aber die halten sich wirklich im kleinen Rahmen. Da geht es dann darum, Ergebnistipps oder wer kommt weiter, wie wird weiter gespielt. Eventuell auch Aufstellungen, die sind ja bei Jogi Löw immer ein großes Rätsel. Auch die Börsianer raten natürlich, versuchen vorauszusehen, mit welcher Aufstellung gespielt wird. Ja, da gibt es schon viele Wetten.
Und so wird auf dem Parkett analysiert und diskutiert, bevor es am Abend rund geht. Händler Stefan Scharfeter.
Gegen die Heimmannschaft anzutreten vor über 50.000 Leute, da ist ordentlich Dampf und Stimmung dahinter. Ich glaube nicht, dass das schwierigste Spiel wird. Also könnte mir vorstellen, oder wie gesagt sicher, dass die Deutschen ins Endspiel kommen und da wird der Gegner schwieriger als die Brasilianer heute.
Etwas nüchterner wird die Stimmung, wenn es um Brasiliens Wirtschaft geht. Dass die Fußball-Weltmeisterschaft dem Land wirklich etwas bringt, das sieht nicht nur Oliver Roth skeptisch. Auch Brasilianer Arthur Brunner hat da so seine Zweifel.
Für die Stimmung im Land ist es sicherlich gut. Während der WM hat sich ja die vorherrschende Unzufriedenheit der Bevölkerung ist etwas in den Hintergrund geraten, im Moment dominiert die Weltmeisterschaft. Allerdings glaube ich, dass nach diesem Turnier wieder die Realität in den Köpfen Einzug halten wird.
Von der WM dürften vielmehr die Sportartikelhersteller oder die anderen Partner des Weltfußballverbandes FIFA profitieren. Die Werbeschlacht wird von Börsianern aufmerksam verfolgt. Was allerdings Ex-Fußballer und nun Händler Oliver Roth abschließend noch viel mehr beschäftigt, ist das Thema Tickets.
Man verkauft also die Tickets an Firmen, an VIPs, die dann meistens aber gar nicht im Stadion erscheinen und die einfachen Bürger, die kommen gar nicht an Karten dran. Und dann sind die Preise derartig hoch, dass sie sie sich auch eben nicht leisten können. Und dann wird der Fußball doch ein elitärer Sport, das will keiner. Und ich glaube, da müssen wir mal ansetzen, dass wir das mal auf eine vernünftige Basis stellen. Geschäft ist Geschäft, Fußball ist Fußball, gehört auch irgendwo zusammen. Aber man muss auch ab und zu mal sich selbst Grenzen setzen.
Mit dieser Halbfinal-Vorfreude-Reportage von der Frankfurter Börse, die uns der Kollege Jan Plate überspielt hat, endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fußballgucken heute Abend und Ihnen und uns und unseren Spielern viel Erfolg. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.